willkommen zum Business Resilience Podcast mit wertvollen Expertentipps und spannenden Einblicken in die Welt des Notfall- und Krisenmanagements von und für Unternehmen.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben zum zweiten von insgesamt drei Teilen rund um das Thema Stromausfall und Blackout. In der ersten Folge haben wir den Blackout- und Krisenvorsorgeexperten Herbert Sauruck befragt. Ja, was ist denn genau ein Blackout? Wie unterscheidet der sich von einem Stromausfall? Und die Stromnetze sind doch sicher. Wie wahrscheinlich ist dann ein solches Szenario? Jetzt in der zweiten Folge wollen wir uns um ein ganz banales Thema widmen. Was machen wir denn, wenn kein Strom mehr da ist? Also, keine Computer, keine Produktion und vielleicht noch schlimmer, kein heißer Kaffee. Bereits ein einfacher lokaler Stromausfall würde in vielen Behörden und Unternehmen die Welt zum Erliegen bringen. Es wird leise, es wird dunkel und irgendwann wird es auch kalt. Heute in Teil 2 unserer dreiteiligen Reihe mit dem Blackout- und Krisenvorsorgeexperten Herbert Sauruck gehen wir also der Frage nach, wie können sich Unternehmen auf einen solchen länger anhaltenden Stromausfall überhaupt vorbereiten? Gibt es auch Blackout-Vorsorge in Unternehmen? Denn irgendwann fallen batteriegepufferte Systeme wie eine USV, eine Notbeleuchtung, Telekommunikation, Brandmeldeanlagen nach und nach aus. Und daher, lieber Herbert Sauruck, hier die Gretchenfrage. Kann man sich als Unternehmen oder Behörde überhaupt vernünftig auf einen länger anhaltenden Stromausfall und oder einen Blackout vorbereiten? Ist das überhaupt wirtschaftlich und wirtschaftlich möglich?
Auf jeden Fall und unbedingt ein Muss, denn die Alternative ist halt ein schwerer Schaden. Und das wird nicht wie bei anderen Krisen in der Vergangenheit sein, dass das irgendwer von der Allgemeinheit bezahlen kann, weil einfach ja, zu viele Betroffene es geben wird. Und ja, meistens ist die Erwartung, ja, ich muss jetzt alles mit Notstrom absichern und quasi im Betrieb aufrechterhalten, das ist eben nicht notwendig und nicht sinnvoll, weil sowieso nichts funktioniert. Das Ganze beginnt eben damit, dass binnen Minuten nach dem Stromausfall auch die Telekommunikation, also Handy, Internet, Festnetz ausfallen werden. Und damit keine Synchronisierung mehr möglich ist und daher das einzig Wichtige ist, geordnet sich herunterfahren zu können, ist natürlich unterschiedlich. Ich bin ja Bürobetrieb, dann ist das relativ einfach, es geht eh nichts mehr. In der Produktion sollte ich halt in der Lage sein, die Anlagen geordnet, gesichert in einen Zustand zu bringen, wo ich dann wieder hochfahren kann, nach Möglichkeit reinigen. Es hängt halt davon ab, welche Dinge ich verarbeite. Es gibt sehr heikle Themen, wie zum Beispiel Kleisterstärke, die zum Bekleben von Etiketten verwendet wird. Wenn diese Leitung nicht gespült wird, dann härtet das in kurzer Zeit aus und man muss das komplett abbauen und erneuern. Es gibt aber andere Bereiche, auch im Lebensmittelbereich. Wenn das drinnen bleibt, ja, dann ist es drinnen. Das kann zwei, drei Tage durchaus drinnen bleiben. Dann wird es nachher heiß gespült und es ist kein Problem. Also das ist eben genau diese Vorbereitung, die notwendig ist, zu wissen, wo sind meine kritischen Punkte, welche Zeitfenster habe ich, oft auch in der IT, nicht? Wie lange hält voraussichtlich die USV. Und bei USV sollte man auch immer Sicherheitsabschlag einkalkulieren, weil das, was erwartet wird, meistens nicht zu halten ist. Damit ich meine Systeme geordnet rechtzeitig runterfahre und nicht einen Datencrash auch noch vielleicht produziere, was das Wiederanlaufen deutlich erschweren würde. Ne? Und wichtig eben, ohne Kommunikationsmittel kann ich dann nicht mehr koordinieren und das Ganze abstimmen. Und daher müssen die Vorbereitungen so sein, dass die Mitarbeiter das jetzt zwischen den Ohren haben, die wesentlichen Aspekte. Und dahinter können schon Checklisten auch vorbereitet sein, um das Ganze dann noch strukturierter zu machen. Aber das Grobe muss bekannt sein und gewusst werden. Und es geht dann auch bis dorthin, dass die Mitarbeiter zu Hause wissen müssen, was ist, wenn ich jetzt aufwache, es geht nichts mehr, wahrscheinlich großes Ereignis, muss ich jetzt noch in die Arbeit kommen oder besser gleich zu Hause bleiben, in den meisten Fällen eben zu Hause bleiben, dort, wo ich in Sicherheit bin und meine Strukturen habe, weil es macht keinen Sinn, irgendwo hinzufahren, um festzustellen, es geht eh nichts, um wieder zurückzufahren, wenn ich das überhaupt kann, weil der öffentliche Verkehr funktioniert ja auch nicht mehr. Auch Individualverkehr wird je nach Situation untertags wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, vor allem urbane Räume, Verkehrschaos und damit kaum mehr Möglichkeiten. Und da ist auch eben wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen und vorzubereiten, damit immer Ruhe reinkommt in der Situation, damit man weiß, okay, es macht eh keinen Sinn, jetzt unüberlegte Handlungen zu setzen. Es besteht auch keine unmittelbare Gefahr. Und zu dieser Vorbereitung der Mitarbeiter gehört dann auch, dass die wissen, wenn die kleinere Kinder haben im Kindergarten oder in der Schule, was passiert dort. Das ist in Österreich mittlerweile kommuniziert und auch halbwegs geregelt, auch wenn noch ein bisschen Nachschärfung notwendig ist. In Deutschland gibt es das nicht. Das heißt, wenn die Menschen nicht wissen, egal in welcher Funktion oder Rolle, was mit dem Nachwuchs ist, sind die weg, wenn nicht physisch, dann mental. Und das ist ein großer Unsicherheitsfaktor, den man eben durch Vorbereitung entschärfen kann. Ja, und dann geht es darum, auch um die Frage, wie kommen die Mitarbeiter nach Hause? Kommen sie überhaupt nach Hause? Wie viele können möglicherweise stranden, weil eben der Verkehr nicht mehr funktioniert? Und da ist vor allem wichtig, in der kalten Jahreszeit, wo es früh finster wird, keine Risiken einzugehen. Und das muss man auch vermitteln. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, vor Einbruch der Dunkelheit sicher nach Hause zu kommen, dann sollte ich dort bleiben, wo ich in Sicherheit bin. Eben im Betrieb oder auf Dienstreise oder wo auch immer. Weil wenn ich mich dann auf den Weg mache, es wird dann wirklich finster und zwar eine Dunkelheit, die wir so nicht kennen, weil es dann eben kein Streulicht gibt, dann erhöht sich die Verletzungsgefahr und vor allem die Notrufkette funktioniert nicht. Das heißt, ich setze mich unnötigen Gefahren aus und daher am besten dort bleiben, wo ich in Sicherheit bin, zumindest die erste Nacht. Dann am zweiten Tag kann man immer schauen, ob man nach Hause kommt, aber da auch das vorzubereiten. Und für Unternehmen, für den Betrieb ist es nicht notwendig, jetzt für alle eine Versorgung sicherzustellen. Wichtig ist das Dach über den Kopf, nach Möglichkeit auch Wasser, Trinkwasser, das wäre schon noch ein Thema, aber Verpflegung brauche ich in der Regel nicht vorsehen, weil das halten wir alle locker aus, aber Wasser ist durchaus wichtig. Und Wasser ist auch ein kritisches Thema, vor allem in Deutschland weiß ich, dass in vielen Regionen die Wasserversorgung nach einer gewissen Zeit auch ausfallen kann, vor allem in großen, auch Städten. Und wenn das passiert, dann haben wir eine Situation, die kaum mehr beherrschbar ist, weil ohne Wasser, Flüssigkeitszufuhr natürlich, aber auch die Toilettenspülung funktioniert nicht und das ist dann ein Stressfaktor, den man dann kaum mehr beherrschen kann. Ne?
Genau, aber ich höre raus, es sind weniger die technischen Voraussetzungen, die man da schaffen muss. Also eine USV, klar, dass man auch im Zweifelsfall eine Überbrückung machen kann für Produktionsprozesse, die sauber heruntergefahren werden müssen. Dafür bräuchte es eine technische Überbrückung dann. Aber es sind vielmehr die organisatorischen Dinge, die man regeln sollte, ne?
Genau, das ist der ganz wichtige Faktor, weil im Gegensatz zur Alltagserfahrung, wo ich dann zum Hörer greife und das koordinieren kann, das da nicht mehr möglich ist. Und daher muss ich diese Abläufe möglichst einfach gehalten im Vorfeld vorbereiten, auch so kommuniziert haben. Die Mitarbeiter müssen wissen, was zu tun ist. Auch die klare Aufforderung, die Eigenvorsorge zu treffen, auch für den Wiederanlauf, weil wenn die Mitarbeiter zu Hause nichts haben und dann feststellen, ja, ich habe jetzt ein anderes Problem und ich komme jetzt nicht in die Arbeit, fahre die Systeme nicht hoch. Und das ist derzeit das größte Problem, weil wir eben aus Untersuchungen wissen, dass rund ein Drittel der Bevölkerung sich maximal 4 Tage und ein weiteres Drittel maximal eine Woche selbst versorgen kann. Wir wissen aber, zumindest aus Österreich, wo wir sehr tief schon in der Vorsorge sind, auch übergreifend, dass wir vor der zweiten Woche ziemlich sicher auch nach einem nur eintägigen Stromausfall keine Versorgung zum Laufen bringen. Das heißt, keine Supermärkte wieder beliefern können, noch sonst irgendwas Großartiges. Außer wir schaffen es jetzt in der Vorsorge, da mehr noch hinzukriegen, aber das wird alles schwierig, weil die gesamte Logistik und die ganze Synchronisation eben länger dauert. Also auch danach der Punkt eben, ein bis mehrere Tage Stromausfall bedeutet zumindest mehrere Tage keine Telekommunikationsversorgung, weil es nach dem Stromausfall eben nicht gleich wieder normal weitergeht, sondern es fehlt eben die Telekommunikation, weil diese Störungen, Schäden zu erwarten sind, dann Überlastungen zu erwarten sind. Und ohne Telekommunikation gibt es eben keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung. Und daher dauert das schon einmal. Und solange die Grundversorgung nicht irgendwie wieder zum Laufen gebracht werden kann, brauche ich über normale Betriebsaufnahme keine Gedanken machen. Und daher auch für alle Unternehmen, die jetzt nicht im Gesundheitsbereich oder im Lebensmittelversorgungsbereich irgendeine Rolle spielen, überhaupt keine Notwendigkeit, dringend wieder loszustarten, weil solange das Primäre nicht sichergestellt ist, ist alles andere irrelevant. Und das wird aus meiner Sicht, und das ist auch die Vorbereitung, die wir in Österreich treffen, für die meisten Unternehmen erst dann, wenn ich wieder kommunizieren kann, wenn ich mit den Mitarbeitern wieder Kontakt aufnehmen kann, checken kann, sind sie überhaupt in der Lage, wieder Arbeit aufzunehmen und daher kein Zeitstress. Und das ist auch wichtig in der Vorbereitung, das einmal zu realisieren, weil die meisten erste Reaktion sind, ich brauche einen Notstrom versorgen, damit ich weiterlaufen kann, oder dann möglichst rasch, wenn der Strom wieder da ist, sollen die Mitarbeiter kommen. Das macht aber keinen Sinn, weil es nicht funktionieren wird und vor allem nur das Chaos erhöht, weil wenn die Mitarbeiter sich auf den Weg machen, auch unter Druck vielleicht, verbrauchen sie den Treibstoff, den wir nicht haben, weil die Treibstofflogistik funktioniert auch nicht und den Treibstoff, den es noch irgendwo gibt, den braucht man für die Einsatzorganisationen oder für Mitarbeiter in kritischen Einrichtungen, dass die hoffentlich noch zur Arbeit kommen können. Ne? Und der, man muss sich das, auch systemischer Zugang, man muss das Ganze kennen, um die Details zu verstehen und nicht umgekehrt von den Details auf das Ganze schließen. Und das ist da ganz wichtig. Wenn ich das ganze Bild einmal habe und verstehe, dann sehe ich auch die Rolle richtig oder kann das auch richtig einschätzen. Und dann ist die Vorsorge eigentlich überschaubar. Es ist eine, natürlich kostet auch das Abstimmen, diese Prozesse zu definieren, Ressourcen, aber es ist keine jetzt große Infrastrukturinvestition, die dann stranded sein könnte. Und vor allem diese Vorsorge macht auch für andere Szenarien durchaus Sinn und vor allem auch, wenn man das Thema Cyber nimmt, das immer mehr Unternehmen erwischt. Wenn ich diese Offline-Pläne habe, wo ich ohne große Kommunikation handlungsfähig bin oder bleibe, dann hilft mir das auch in der Cyberkrise natürlich sehr schnell weiter. Oder ich erkenne dort vor allem für die Auswirkungen, was das alles bedeuten kann, dass es nicht nur ein IT-Problem ist, sondern dass das ein Business-Problem ist.
Richtig, genau. Das werden wir in einer anderen Folge mal thematisieren, und zwar zum Thema Cyberangriffe, Auswirkungen auf das Gesamtbusiness, und zwar auch das Thema Risiko- und Krisenkommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausland, vielleicht im Außendienst, die man auf einmal nicht mehr erreicht. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber Sie haben es schon richtig erfasst. Das sind ja dann präventive Gedanken, Vorsorgegedanken, die ganzheitlich sind und dann vielleicht auch auf unvorhergesehene Ereignisse, die man jetzt noch nicht auf dem Schirm hat, dann sich übertragen lassen. Jetzt aber die Gretchenfrage: Wie fängt man denn an? Wie bereitet man sich vor? Gibt es gute Lektüre dafür? Braucht man eine Beratung? Kann man das in-house machen?
Also es gibt gute Lektüre. Also wir haben erst einen Leitfaden neu zusammengefasst. Also es gibt schon seit vielen Jahren einen für Unternehmen, aber das jetzt nochmal mit den Erkenntnissen der letzten Jahre einfach abgearbeitet ist auf meiner Homepage frei verfügbar. Das heißt, man kann das relativ einfach mal angehen und mal schauen, was sind so die Themen, die für einen wichtig sein können. In der Regel hilft es schon, wenn man jemanden einbindet, der halt mehr Erfahrung hat, der auch dann die richtigen Fragen stellt. Aber die Grundsatzerfahrung ist schon, es braucht in-house einmal das Commitment, sich damit beschäftigen zu wollen. Das heißt, da ist eine Managemententscheidung, damit die Unterstützung, auch die Ressourcen jetzt auch personell einmal dafür verfügbar gemacht werden. Und es ist sehr nützlich, wenn man einen Kümmerer hat. Das heißt, jemanden, der sich dem Thema wirklich annimmt, das auch für sich ernst nimmt, wenn das habe ich auch schon erlebt, wenn ihn das jemand umgehängt wird, der damit nichts anfangen kann, dann wird das nicht funktionieren. Und es sollte jemand sein, der sehr viele Prozesskenntnisse hat, weil das dann natürlich wesentlich erleichtert, auch diese ganzen Prozesse dann zu durchleuchten und auch zusammenzubringen. In der Regel ist es beim Qualitätsmanagement auch aufgehängt, wo das ja auch ein Thema ist. Aber grundsätzlich kann man das mit eigenen Ressourcen machen.
Gut. Ich mache noch mal gerade Werbung für Ihren Leitfaden. Es ist gerade so ein bisschen untergegangen. Und zwar, es ist der Leitfaden für die Blackout-Vorsorge in Unternehmen und Organisationen. Wir machen Werbung in guter Sache, denn das Ding ist kostenlos und der ist wirklich gut. Also das ist eine mit Checklisten gespickter Leitfaden, wie man wirklich in das Thema einsteigt. Deswegen, das möchte ich noch mal betonen, unbedingt der Lesetipp für jedes Unternehmen, da einmal reinzuschauen. Und Sie sagten gerade eben, also die Geschäftsführung als strategische Ebene, die sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, um das Bewusstsein für die Thematik zu haben und dann entweder beim Qualitätsmanagement, vielleicht auch Business Continuity Management, dass so jemand sich dann der Erkenntnis von Geschäftsprozessen und Kritikalitäten hat, sich dann mit dieser Thematik auseinandersetzt.
Und ganz wichtig ist, das, was auch gerne ein bisschen ausgeschoben wird, die Mitarbeitersensibilisierung. Wenn das einzige Ziel ist, dass die Mitarbeiter gut über die Runden kommen, damit sie nachher wieder verfügbar sind. Weil wenn sie nicht gut über die Runden kommen, kann ich auch als Unternehmer nicht wieder starten, weil ich einfach die Ressourcen nicht habe. Und auch ein wichtiger Punkt ist 80-20-Regel, das heißt mit 20% des Aufwands 80% des Erfolgs zu erzielen als Anhalt. Man kann mit diesen organisatorischen Maßnahmen die wichtigsten Dinge wirklich sehr rasch in den Griff bekommen. Und weil eben man kann sie nicht für alles eben absichern. Und damit kann ich eben schon sehr viel erreichen und auch wieder den Aufwand im Rahmen halten. Ne?
Wie ist das in Ihrer Praxis? Wie sehen Sie das? Sind das eher große Unternehmen, die dieses Thema schon auf dem Schirm haben? Sind es eher kleine Unternehmen, Mittelständler, Industrie? Vielleicht können Sie über den Daumen peilen, wie groß also ist Ihrer Erfahrung nach der prozentuale Anteil ist an Unternehmen, die sich überhaupt mit der Materie mal tiefergehend auseinandergesetzt haben?
Ja, muss man unterscheiden. In Österreich ist es durchaus mittlerweile breites Thema. Wir versuchen auch möglichst viele Stakeholder dazu einzubinden, aktuell auch mit den Sozialpartnern als Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertretung, um das weiter zu kommunizieren. Natürlich, größere Organisationen haben meistens schon irgendwelche Strukturen, wo das leichter vielleicht passt. Bei kleinen Unternehmen, wie es in Österreich halt der Großteil ist, ist es oft natürlich ressourcentechnisch dann schwierig. Wobei dort halt auch der Schaden oder das Problem nicht so groß ist, wie wenn ich halt ab 50 Mitarbeiter aufwärts eben steuern muss. Ne? In Deutschland ist es divers auch das Problem, dass die Risikokommunikation eigentlich sehr schlecht ist, weil einerseits heruntergespielt wird das Problem, auf der anderen Seite die Medien eine sehr unrühmliche Rolle spielen und das Thema sofort in die rechte Ecke stellen und sehr unprofessionell damit umgehen. Muss ich klipp und klar sagen, das ist in Österreich wesentlich besser. Also in Österreich ist das medial bisher noch nie so durch den Kakao gezogen worden, sondern immer eben das ja, Vorsorge sinnvoll transportiert worden. Und daher natürlich auch die Wahrnehmung jetzt in Unternehmen, wenn ich jemand habe, der das für sich schon erkannt hat, das Thema und ernst nimmt, dann passiert auch was. Wenn man eher dazu neigt, halt, ja, man ist nicht was, man ist nicht hass, das heißt, man muss sich nicht damit beschäftigen. Und wenn die Experten, die Energieversorger, die Behörden sagen, ist es eh unwahrscheinlich, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Aber ich nur andere Alltagsprobleme. Und das ist auch mein Problem. Unwahrscheinlich geringe Wahrscheinlichkeit stimmt ja faktisch mit der Rückspiegel-Methodik, weil es sehr selten auftritt. Es gab zwei Ereignisse in Europa 1976. Das eine Mal war auch Teile Deutschlands betroffen worden und Österreich. Und das andere war 2003, wo ganz Italien für bis zu 18 Stunden finster war. Das heißt, es stimmt ja mit unwahrscheinlich. Aber die Rahmenbedingungen sind so dramatisch, dass eben die Wahrscheinlichkeit oder dass es sehr realistisch ist. Und auch die Akteure sagen meistens, ja, ausschließen können wir es nicht. Und damit ist für mich das gegessen, wie wahrscheinlich das ist, ich muss mich damit beschäftigen, weil der Schaden einfach so extrem ist. Und wichtig ist eben auch, es reicht nicht, wenn sich einzelne Akteure oder einzelne Bereiche im Unternehmen sich damit beschäftigen, sondern es geht um die breite Masse. Das ist die Bevölkerung einmal auf der einen Seite. Wenn die breite Masse sich nicht selbst versorgen kann, dann kommt man nicht aus diesem Strudel raus. Und auch im Unternehmensbereich, es muss auf breiter Basis stehen, damit das möglichst wirksam ist. Also nicht auf Perfektion in einzelnen Bereichen setzen, sondern auf die breite Masse die Grundthemen abzudecken.
Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, ich stelle mir das in der Praxis auch schwer vor. Also wenn wir jetzt einen Stromausfall haben, man kann das auf Ihrer Internetseite ganz gut nachlesen. Was sind denn Indizien dafür, dass es sich um einen Blackout handeln könnte? Aber ich sag mal, in Unternehmen, wenn dann erstmal die Infrastruktur weg ist, geht man nicht mehr auf www.sauruck.net und schaut das nach, sondern dann sollte man es auf dem Schirm haben. Das heißt, das müsste auch irgendwie in dieses Notfallkonzept mit rein, wie man dann differenziert, kann es sich um einen Blackout handeln? Und was wäre denn jetzt so als praktischer Tipp, so ein sicheres Indiz, dass man sagen könnte, okay, nach 3 Stunden oder 5 Stunden sollte man davon ausgehen, dass es dann doch eher ein Blackout ist. Haben Sie da vielleicht noch so 1-2 Tipps für die Unternehmen, damit man einfach differenzieren kann, dass man jetzt nicht nach jedem kleinen Stromausfall nach 30 Minuten die Alarmglocke läutet?
Also grundsätzlich gibt es 4 wesentliche Indikatoren. Das eine, Strom ist immer weg, ist klar. Dann Smartphone hernehmen, schauen, habe ich noch ein Netz, was in urbanen Räumen ziemlich schnell nicht mehr sein wird. Wenn ich ein Netz habe, jemand anderen, einen anderen Standort oder jemand, der sich weiter weg aufhält, anrufen, festzustellen, hat der auch Stromausfall. Wenn das auch der Fall ist, dann ein Radio aufsuchen. Das ist in Deutschland nicht so klar wie in Österreich, aber dort halt mal schauen, welche Sender sind noch verfügbar, die öffentlich-rechtlichen sollten noch weiter senden können. Und wenn ich dort dann höre, es gibt jetzt in Österreich Tunnelsperren, weil gewisse Autobahntunnel gesperrt werden müssen, was in Deutschland jetzt nicht in allen Regionen das Thema ist. Aber wenn ich höre, in der Stadt X, in YZ, bricht der Verkehr gerade zusammen, weil die Ampeln ausgefallen sind, dann habe ich schon ziemlich sicher einen Indikator, dass jetzt was Großflächiges passiert ist. Bis es offiziell bestätigt wird, das ist halt derzeit Fragezeichen. In Österreich versucht man das gerade auf die Reihe zu kriegen. In Deutschland ist für mich nicht greifbar. wer das machen wird oder wie das gemacht wird, weil grundsätzlich auch Katastrophenschutz Ländersache ist, wird in manchen Fällen funktionieren. Die Frage ist immer, ist der Prozess dahinter vorbereitet? Und wenn der nicht klar kommuniziert wird, ist er für mich nicht wirklich vorbereitet, weil ich nicht wirklich dann davon ausgehen kann, dass das ohne größere Abstimmung funktioniert. Das heißt, das wären die wesentlichen Indikatoren. Ich habe gestern auch ein Gespräch gehabt, wir wollen ein Frühwarnsystem aufbauen, das man auch in größeren Unternehmen selbst machen könnte. Wenn ich sage, ich habe mehrere Standorte und die melden bei Stromausfall normal eh automatisch über die Gebäudeleittechnik irgendeinen Techniker, dass es jetzt einen Ausfall gibt, wenn man das bündeln würde und dann einfach dort hinterlegt, wenn X von Y Standorte jetzt den Ausfall melden, dann gebe ich einfach automatisiert eine SMS-Nachricht an definierten Personenkreis heraus und sagt, an diesen Standorten sehen wir gerade einen Stromausfall, wir wissen noch nicht, was los ist, aber es könnte was Größeres sein. Damit hätte ich die Möglichkeit, in den ersten Minuten, wo das Mobilfunksystem zumindest in größeren Teilen noch funktionieren sollte, erste Warnung rauszugeben, um zu sensibilisieren und bewusster zu schauen. Wenn ich bei mir feststelle, dann bei mir geht der Strom, dann ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Ne? Aber wenn ich sage, okay, bei mir geht auch nichts und jetzt mehrere Faktoren treten zusätzlich auf, dann habe ich schon eher den Hinweis, es ist etwas Größeres. Und das, was ich eben in Österreich versuche, dass möglichst rasch auch offiziell bestätigt wird, damit eben Unternehmen, aber auch andere Organisationen wissen, das ist jetzt was, das nicht nach ein paar Minuten wieder vorbei sein wird, sondern es länger dauern wird und wir fahren jetzt runter. Ne? Weil jedes zu früh runterfahren verursacht Kosten, möglicherweise auch Schäden, wirtschaftlich vor allem, aber ein zu spätes Runterfahren verursacht definitiv größere Schäden. Ne? Und daher ist das natürlich auch immer ein kritischer Punkt und daher muss man die Behörden auch einfordern, möglichst rasch zu informieren, wenn es großflächig ist, auch wenn man nicht weiß, wie lang es ist, aber es wird immer mit erheblichen Folgen verbunden sein. Auch wenn es eben nur ein paar Stunden dauert, das dahinter Ausgelöste wird wesentlich länger dauern, was wir in der nächsten Folge auch noch näher beleuchten werden.
Genau, und ich glaube, allein wenn man schon weiß, welche Geschäftsprozesse denn überhaupt wie kritisch sind, also wenn man weiß, nach 3 Stunden spätestens muss die Leitung gespült sein, sonst ist ein Produkt da drin so ausgehärtet, dass die ganze Maschine kaputt ist, dann ist es dann auch unerheblich. Also der Spülprozess dauert eine halbe Stunde. Das heißt, spätestens nach 2 Stunden sollte man damit anfangen. Egal, ob nach 3 Stunden der Strom wieder da ist oder nach 10 oder erst nach 72 Stunden. Also wenn solche Pläne definiert sind, nach diesem Pareto-Prinzip 80-20, ein sehr charmantes Prinzip, also mit 20% Aufwand, 80% des Erfolgs erreichen. Ein sehr schöner Praxistipp und zusammen mit dem Leitfaden, den ich nochmals unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz lege, auf der Internetseite von Herrn Sauruck, ohne Registrierung frei runterzuladen. Ich mache nochmal Werbung dafür, dreimal hält doppelt besser. Dann, glaube ich, haben Unternehmen einen ganz guten Einstieg in die Materie und sie sind ja ansprechbar als Berater. Wir natürlich auch, aber ich glaube, beim Thema Stromausfall Blackout sehr gerne direkt an Herbert Sauruck melden. Deswegen vielen Dank, Herr Sauruck hat es schon angekündigt. Wir werden noch einen dritten Teil nachlegen und zwar das ganze Thema Wiederanlauf, Wiederaufbau. Und zwar, was kommt denn danach, wenn der Strom wiederkommt? Kommt er denn wieder? Wie kommt er wieder? Das ist alles Gegenstand unserer dritten Folge rund um das Thema Blackout und Stromausfall. Und ja, schalten Sie wieder ein. Es wird schön. Dankeschön.